Ja, lasst uns beten. Jesus, ich bitte dich, segne du jetzt Reden und Hören. Sei du da mit deinem Heiligen Geist. Amen. Ja, erst nochmal auch von mir hier guten Morgen. Ich freue mich, dass wir hier gemeinsam in so einer großen Schar sind. Hatte jetzt gedacht, da ist die Hälfte vielleicht heute da, weil die irgendwo in Italien oder Österreich oder sonst wo seid. Also es lohnt sich auch in Lauben zu schaffen oder Urlaub zu machen. Ja, ich habe noch was mitgebracht. Ist so besser. Ja. Was verändert sich?
Deine Schönheit blendet nicht mehr.
Ah, danke. Was verändert sich sonst noch? Cool, ja. Genau, man kann mir nicht mehr in die Augen schauen. Das ist oft eine spannende Sache, wenn es um Betroffenheit geht. Ich schaffe damit mehr Distanz. Also ihr könntet nicht so schnell wahrnehmen, wenn es mir heute ziemlich dreckig gehen würde. So würdet ihr das wahrnehmen und da schaffe ich Distanz, dass nicht jeder sofort sehen kann, wie es mir geht. Das ist interessant, so Scheiben haben oft eine Wirkung. Ich habe auch den Eindruck, ich weiß nicht, wie das Ding angeht, keine Sorge, ich mache hier keine Fotos, ne? Aber auch diese Scheibe ist etwas, was Distanz schafft. Oder es ist eine andere Situation, wenn ich in dieser Woche einen Bericht gesehen habe im Fernsehen über Mali und Niger und wie da Flüchtlingsabkommen da sind, wie versucht wird, Flüchtlinge aufzuhalten und zunehmend deswegen auch Menschen in der Wüste sterben. Als wenn ich das direkt höre von jemandem, der diesen Weg gegangen ist. Also das ist auch da, wo wir im Auto sitzen und die Scheibe dazwischen haben, den Kasten um uns herum haben und wir fahren an einem Unfall vorbei. Ich weiß nicht, wer das in letzter Zeit erlebt hat. Es ist eine andere Distanz als da. Das ist meine letzte Erste-Hilfe-Situation, wo ich in den Raum reinkomme und jemand liegt am Boden. Da ist dann nicht mehr groß die Frage, was tue ich? Da ist die Betroffenheit da und da ist in der Regel der Schritt in die Hilfe auch ein naheliegender. Nicht so die Frage, halte ich an und gehe ich die und die Schritte, um in die Situation hineinzugehen. Ja. Ich möchte mit einer Frage anfangen. Wie ist das denn bei dir, wie ist das bei Ihnen, mit dem sich helfen lassen können? Fällt es leicht, Hilfe zuzulassen, wenn dir jemand helfen möchte, wenn Ihnen jemand helfen will? Gehören Sie zu denen, die sich gut was schenken lassen können, ohne dass es gleich rattert? Wie kann ich das wieder gut machen? Geht das so ganz entspannt oder ist da eben schnell dieser Reflex da? Wie kann ich das wieder gut machen? Oder wenn mir jemand hilft, heißt das ja auch, es zulassen zu können, dass der andere mich in einer gewissen Hilflosigkeit erlebt. Ich war vor Jahren mal in Hannover im Gefängnis und ich kam nicht raus. Da gibt es viele in Deutschland, die in der Situation sind. Bei mir war es ein bisschen spezielle Situation. Die meisten sind ja zu Unrecht im Gefängnis, ich an der Stelle auch. Ich habe in der Therapieeinrichtung gearbeitet und ich hatte einen Kontakt mit einer Justizvollzugsbeamtin, die da als Suchtbeauftragte im Gefängnis war. Wir hatten einige, die sich beworben hatten für einen Therapieplatz und die hatte ich besucht und am Schluss hatte ich ein Gespräch mit dieser Justizvollzugsbeamtin und da der Weg ins Büro zu weit war, waren wir in einem Trakt, der gerade renoviert wurde, der also nicht genutzt war im Gefängnis. Und wir waren im Gespräch, sprachen über die Leute und auf einmal irgendwie ein Schreck, weil Sicherungssystem griff und die Tür, durch die wir hätten rausgekommen, die war auf einmal dicht. Und diese Beamtin und ich waren da sozusagen fest. In einem schlechten Fall wären wir bis zum nächsten Morgen da gewesen. Und dann war die Frage, wie verhalten, was machen? Ich weiß nicht mehr genau, warum es Hilfe nicht über Technik möglich war, vielleicht schon ein paar Jahre zurück. Jedenfalls die Situation war die, es war eine Tür zu einem großen Hof mit einem schmalen Schlitz und wir hatten einen Holzklotz und haben dann immer an diese Tür gehämmert, wenn jemand über diesen Hof ging, weil wir da hinaus wollten. Ich weiß nicht, ob die Situation so erfassbar ist. Und immer wenn jemand über den Hof kam, kräftig gegen die Tür gehämmert, dass wir registriert werden und uns da jemand auch rauslässt. Und dann kam auf einmal eine andere Beamtin über diesen Hof, relativ nah an die Tür, und auf einmal sagte die, mit der ich da drin war, jetzt nicht. Also von der wollte sie nicht gerettet werden. Ja, ich weiß nicht, wie ist das bei uns, wie ist das bei dir, bei mir? Wenn wir jetzt mal uns an unsere Nachbarschaft denken, an unser näheres Umfeld und wir sind in einer Situation vielleicht gar nicht so dramatisch wie in dieser, da fragt man, glaube ich, nicht mehr so, die wir eben gesehen haben, schönen Dank nochmal an die Anspielgruppe hier, aber wo wir hilflos sind, wo wir allein nicht mehr rauskommen, also von der bitte nicht. Denken Sie mal kurz drüber nach. Wen gibt's im Umfeld? Von der oder von dem? Lieber nicht. Lass mich mal kurz durch den Kopf gehen. Hoffe. Fällt da jemand ein? Gibt's da Leute? Ja, also ein paar nicken. Also gibt Leute, da ist uns das in so einer Situation nicht. Bei der Vorstellung nicht so einfach, da Hilfe zuzulassen. Wir kommen da nochmal drauf. Oder wir könnten natürlich auch umgekehrt fragen, ja, von wem würde ich mich denn gerne retten lassen? Na, das ist, also wer, bei wem könnte ich das leichter zulassen? Na, das sind theoretische Fragen, aber es ist nochmal gut, da auch zu überlegen, wie ist das bei mir selber? Ja, eine weitere Frage. Kennt ihr die drei größten Katastrophen im Leben eines Mannes? Ich weiß nicht, ob das auf jeden Mann zutrifft. Also, die erste ist Arbeit weg. Reihenfolge ist, glaube ich, nicht so entscheidend. Die zweite ist Frau weg und die dritte ist Kratzer im Autolack. Das ist vielleicht... Ja, Moral im Straßenverkehr, also das ist wirklich ein herausforderndes Thema. Und dann der barmherzige Samariter, darum geht es, das Thema mit den Gaffern im Anspiel. Ich glaube, das hat schon mal ganz stark für sich gesprochen. Und eigentlich frage ich mich, muss man da eigentlich eine Predigt halten oder spricht das nicht schon sehr deutlich für sich? Man könnte jetzt relativ einfach abkürzen und das wissen wir alle, da brauche ich uns, glaube ich, nicht zu sagen. Also mit dem Gaffen, das ist nichts Gutes. Und trotzdem, wenn ich jetzt auch in der Vorbereitung überlegt habe, wie ist das bei mir selber? Ich fahre 40.000 Kilometer im Jahr, ich sehe viele Unfälle, oft auf der Gegenfahrbahn dann. Und klar gucke ich. Und gut, da sind die Situationen, da sind Helfer auch schon vor Ort. Und das ist die Frage eben, was leitet mich da? Gucke ich komme ich vielleicht ins Beten an der Stelle. Ich kann mich entsinnen an eine Situation vor einigen Jahren. Wir waren in Italien Und da war dann eine Situation am frühen Morgen, wir wollten einkaufen auf dem Campingplatz, wollten einkaufen für unser Frühstück, sind ein Stück in nächsten Ort nach Piombino, manche kennen das, gefahren. Und dann war ein Unfall und es lag jemand, dem war das Tuch über den Körper gedeckt, der war an dem Morgen durch einen Unfall ums Leben gekommen. Und ich merke, sind so Bilder, die bleiben haften über Jahre. Und es war für mich auch die Betroffenheit, dann zu erleben, vorher nicht nur die Italiener, wir Deutschen können das auch, eigentlich eine Straße, wo man sehr dynamisch fuhr, und auf einmal war das wie so ein Leichenzug. Mit 40, 50 hintereinander fuhren dann die Autos weiter. Also es machte betroffen, es ging unter die Haut und auf einmal verändere ich mich sogar in meiner Art zu fahren. Ja, könnte über manches vom Thema Fahrstil modifizieren, da wird der ein oder andere unter uns sein, wo das ein Thema sein könnte, auch da werde ich mich jetzt nicht so intensiv drauf einlassen. Ich möchte eine Erfahrung noch kurz vorwegstellen, bevor wir uns dem Gleichnis hier nähern, in Sachen Kratzer im Autolack. Und das ist schon lange her. Ich hatte ein paar Wochen den Führerschein und durfte das relativ neue Auto meines Vaters nutzen. Und es kam, wie es kommen musste, beim Heraussetzen aus der Garage, Ratsch, der Kotflügel vorne rechts, glaube ich, war es, und so eine richtig gute Delle und Schramme. Und das war für mich dann eine ganz wichtige Erfahrung mit meinem Vater. Dem ging das unter die Haut, das weiß ich. Dem ging das sehr nahe. Aber das Auto ging in die Werkstatt und kam wieder zurück. Und ich kann mich noch entsinnen, wie er gekämpft hat und gesagt hat, hier hast du den Schlüssel, fahr. Eine ganz wichtige Erfahrung in der Beziehung mit meinem Vater. Hier hast du den Schlüssel, fahr. Ja, das jetzt war eine Reihe an Vorbemerkungen. Das Gleichnis haben wir vorhin gehört. Ich denke, es ist uns auch so im Groben wahrscheinlich vertraut. Das fängt an mit einem Gespräch zwischen Jesus und einem Schriftgelehrten, einem Gesetzesgelehrten, einem Pharisäer, und die sind oft sehr interessant. Da kommt einer zu Jesus und der hat eigentlich jetzt keine Frage in dem Sinne, die wichtig ist für ihn und für sein Leben. Er will, und das steht da in dem Text, er will Jesus versuchen. Also er geht in ein Gespräch rein und will herausfordern. Wir wissen nicht ganz genau, was ihn da leitet, aber wahrscheinlich geht es in die Richtung, Jesus wurde da von den Menschen erhöht und dann gehe ich doch mal ran und gehe da in die Auseinandersetzung und bringe diesen Jesus einfach nochmal auf dem Realmaß. Und das Gespräch ist so wie nicht selten in Gesprächen mit Jesus, es gibt ganz schnell eine überraschende Wende. Also die Frage am Anfang dieses Gesetzesgelehrten ist, Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Das ist eine Frage, mit der hat er sich im Studium und in vielen Monaten, Jahren beschäftigt. Und er fragt jetzt hier Jesus und der reagiert mit einer Rückfrage. Also der lässt sich nicht verleiten, da groß zu erklären, sondern reagiert, und das macht er öfter, der reagiert mit einer Rückfrage und sagt, was steht denn im Gesetz geschrieben, was liest du? Also, und fordert ihn heraus, und dieser Pharisäer, der ist gefordert, die Antwort zu geben, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann könnte eigentlich im nächsten Vers diese Geschichte schon enden. Jesus sagt zu ihm, du hast richtig geantwortet, tu das, dann wirst du leben. Und da man einen Punkt setzen und sagen, Ende. Aber, weiß nicht, wer von uns so eine Situation kennt, da ist dieser Schriftgelehrte, der diese theoretische, rhetorische Frage gestellt hat, der fühlt sich unter einem Rechtfertigungsdruck. Ich will noch mal nachlegen versucht dann mit einer Folgefrage sich zu rechtfertigen. Wer ist denn mein Nächster? Und dann kommt es eben zu dieser Gleichnisgeschichte des barmherzigen Samariters. Wir sehen, Jesus ist der, der fragt und der auch in die Führung des Gespräches übergegangen ist. Und Jesus reagiert auch auf diese Rechtfertigungsfrage wiederum anders als erwartet. Er erzählt eben diese Gleichnissituation und fragt den Pharisäer, und da kommt was ganz Wesentliches, wer da wem der Nächste gewesen ist. Auf den ersten Blick eine relativ überflüssige Frage. Wer ist dein Nächster in diesem Gleichnis? Vom ersten Hinhören und so landläufig würde man ja sagen, der unter die Räuber gekommen ist, ist der Nächste. Und hier in diesem Bibeltext wird das auf einmal von Jesus gedreht. Wer ist dem der Nächste geworden, der da unter die Räuber gefallen ist? Und auf einmal bringt er diesen Schriftgelehrten nicht in die Identifikation mit dem Samariter, sondern mit dem, der da am Boden liegt. Vorher eben dieser Priester und der Levit, die sozusagen die Straßenseite wechseln, das war vorhin, denke ich, auch in der Übersetzung, die wir gehört haben, also die gingen auf die andere Seite. Und hier ist dann dieser halb totgeschlagene Mann, und dann kommt der Samariter und sieht ihn und es jammert ihn und er hilft ihm auf, er verpflegt ihn, er bringt ihn in die Herberge, und Jesus fragt an der Stelle, wem ist der der Nächste? Wem ist dem diesem Verletzten? Wem war dem Verletzten der Nächste? Und es ist interessant, dass der Pharisäer der nimmt das Wort Samariter nicht in den Mund. Ne? Man sagt, der ihm Barmherzigkeit getan hat. Also der ist ihm so fremd, das geht eigentlich nicht, dass so jemand hilft. Dass so jemand rettet, das ist einer, von dem ich Abstand halte. Das ist der Samariter seinerseits, wäre jemand, wo ich eigentlich die Straßenseite wechsle, mit dem ich keinen Kontakt haben möchte. Und hier vermute ich mal, sind wir als Menschen überwiegend zusammen, die sagen, ja, das ist eigentlich gar nicht unser Thema mit dem Straßenseite wechseln. Vielleicht kennen wir doch Situationen, wo wir das haben, Mensch, da den Kontakt, die Begegnung, die will ich gerne vermeiden. Da weiß ich nicht, wie ich damit umgehen kann. Da bin ich unsicher und da mache ich einen Bogen drumherum. Der Pharisäer fragt am Anfang, was soll ich tun? Und was da steht, ist schon eine wichtige Frage. Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Es geht eigentlich um eine existenzielle Frage. Was muss ich tun, damit ich über den Tod hinaus das Leben habe? Und er stellt die mehr theoretisch. Aber auch auf dem Hintergrund, wenn ich da das und das und das und das richtig tue, wenn ich mich nur richtig verhalte, dann wird das mit dem Leben funktionieren. Und Jesus geht es darum, geh in Beziehung. Lass an dich ran. Liebe und das Unvorstellbare und da dieser Perspektivwechsel, lass dich lieben. Lass dich lieben, sogar von dem dir Fremden, ob der, wenn ich jetzt an uns denke, hier im Unterallgäu, ob der aus Afghanistan, aus Afrika kommt oder vielleicht auch der Urschwabe ist, der in meiner Nachbarschaft wohnt, aber der mir sowas von fremd ist, wo ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass der mir Helfer und Unterstützer sein kann. Das Spannende ist schon, wie finde ich jetzt die Brücke zur Moral im Straßenverkehr? Freie Fahrt für freie Bürger war vor Jahren ein Motto gegen Tempolimits. Das ist so ein bisschen die Frage, auch wie definieren wir Freiheit? Das ist schon ein sehr einseitiges Bild von Freiheit. Was ist Freiheit? Freiheit ist, dass das, ich kann tun und lassen, was ich will. Mit dem Tun ist das das eine, mit dem Lassen ist das das andere. Es ist die Frage, bin ich so frei, es zu lassen, mit 60 durch Lauben zu fahren? Oder bin ich so frei, es zu lassen, mit 120 nach Erkheim zu fahren? Da ist ja jetzt auch eine kleine Bremse hier eingerichtet, äußerlich. Habe ich für mich die Freiheit? Bin ich so frei, an meinen Termin sein zu lassen, anzuhalten und zu helfen? Bin ich so frei zu helfen, obwohl ich Sorge habe, etwas verkehrt zu machen? Mich auf eine Situation einzulassen, wo ich das Gefühl habe, die beherrsche ich gar nicht vorher. Also gibt es manches und ich glaube, es kann immer ganz hilfreich sein, auch sowas mal durchzuspielen, vielleicht sogar zu üben. Also einer meiner Vorsätze ist mal, Erste-Hilfe-Kurs aufzufrischen. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen auch hier in der Runde. Ich glaube, das ist so ein kleiner Unterpunkt auch hier für das Thema heute. Ich möchte das ansonsten nicht weiter ausbreiten. Eine Auslegungsvariante zu dem Gleichnis möchte ich an den Schluss stellen. Und das Interessante ist, auch sie knüpft an der Identifikation mit dem Halbtotgeschlagenen an. Dem, der, wenn da keiner kommt und eingreift, der sterben wird. Und es kommt einer, der fremd ist, der nicht in mein Schema passt. So ist eine Auslegungsmöglichkeit Jesus als der Barmherzige. Jesus, der irgendwie fremd ist, der nicht in mein Schema passt, der anders ist, als ich hier und heute glaube, dass er ist, aber einer, der mich sieht, der betroffen ist, es jammert ihn, steht hier, und er versorgt meine Verletzungen und Wunden und bringt mich an einen guten, sicheren Ort, und er bezahlt. Er bezahlt, der fragt nicht, wo kriege ich da was zurück, sondern er bezahlt bei dem Wirt in der Herberge und noch mehr und sagt, ich werde alles bezahlen. Ich bin für die kompletten Kosten aufgekommen. Und ich glaube, dass diese Erfahrung auch etwas ist, diese Beziehung etwas ist, dieses Erfahren von Barmherzigkeit etwas ist, was freisetzt, auch selber Verantwortung gegenüber anderen zu übernehmen. Also Jesus ist es, der mir begegnet als Barmherziger und der frei macht. Amen.